Ja, hallo, einen wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal am richtigen Sender bei Radio X im Hörerfenster. Heute wieder mit der Greenpeace-Gruppe hier in Frankfurt. Und wir haben, wie wir hoffen, aktuelle Themen. Nach dem, was ihr ja gerade auch in den Nachrichten vom Deutschlandfunk gehört habt, hecheln wir manchmal der Aktualität, habe ich den Eindruck, hinterher. Stichwort Fukushima, das wird ein Teil unserer Sendung heute sein, und zwar im letzten Block. Am Anfang wollen wir uns wieder mal, was wir in der Vergangenheit schon ein paar Mal gemacht haben, aber auch hier gibt es aktuelle Ereignisse, die wir unbedingt mal euch vermitteln wollen, werden wir uns wieder mit der Arktis beschäftigen. Die Arktis rückt ja ins Zentrum einer langfristigen angelegten Kampagne von Greenpeace International. Heute werden wir mal ausführlicher über die Arktis reden. Ein aktueller Anlass, habe ich gerade angedeutet, gibt es insofern, als am 18. September 28 Greenpeace-Aktivisten und zwei russische Journalisten durch die russische Polizei bei einer gewaltfreien Aktion in internationalen Gewässern an einer Gazprom-Plattform in der russischen Petschora-See festgenommen wurden und jetzt in Untersuchungshaft sitzen. Die Ingrid Ahrens-Kalidis ist heute bei uns im Studio. Hallo Ingrid. Und der Alex Wenzel, der dann über diesen Blog. Hallo Alex.
Hallo Frankfurt.
Ingrid, was macht denn die Arktis aus und weshalb sind wir der Meinung, dass sie geschützt werden muss?
Ja, also vielleicht hole ich da noch mal ein bisschen aus, denn wir erinnern uns sicherlich noch alle daran, als im August 2007 die Russen eine Flagge auf den Meeresgrund genau an der hohen Arktis einpflanzten, in 4000 Metern Tiefe. Und seit der Zeit hat ein sogenannter Run oder auch schon Ansprüche auf die Arktis extrem eingesetzt. Die Anrainerstaaten, das ist also immer Russland, Dänemark, Kanada, USA und Norwegen, haben also Ansprüche angemeldet und alle wollen jetzt sozusagen die Arktis beherrschen. Es gibt ja die sogenannte 200-Seemeilen-Zone, die von dem Festlandsockel aus gemessen wird. Das sind ungefähr 370 Kilometer zur Arktis hoch. Aber die direkte hohe Arktis wäre meines Erachtens damit also dann noch nicht integriert, sodass wir, wie wir es auch vor 15 Jahren bei der Antarktis gemacht haben, durchaus die Möglichkeit haben, dieses Gebiet zu schützen. Und da drücke ich wirklich allen die Daumen, dass uns das gelingt und dass wir auch die Arktis unter Schutz stellen können als sogenanntes Naturreservat.
Die Arktis ist ja jetzt erst in letzter Zeit eigentlich in Mittelpunkt des Interesses von Anrainerstaaten und weltweit operierenden Großkonzernen gerückt. Worin liegt denn da der, oder ja, was ist da der Grund dafür?
Ja, das Interesse ist natürlich sehr groß. Jetzt im Moment, ich nenne jetzt mal Shell und Gazprom, die also sehr darauf erpicht sind, das vorhandene Öl- und Gasvorkommen aus der Arktis rauszupressen. Wissenschaftler haben festgestellt, dass der Weltverbrauch an Öl für 3 Jahre lang gedeckt werden würde, wenn man wirklich das ganze Öl aus der Arktis pumpt. Würde. Seit 2005 hat Shell jetzt umfangreiche Lizenzen beantragt bei den USA, um eben an der Arktis bohren zu können, und hat dafür auch schon Fördergelder, ich habe es gerade mal nachgelesen, in Höhe von 800 Millionen bereits ausgegeben. Also das ist ein Siebtel des gesamten Förderungsbudgets, was die überhaupt zur Verfügung haben im Jahr. Jetzt versteht man natürlich auch, dass Shell unbedingt auch profitieren will von dieser Förderung. Im Moment sind sie ja dabei zu testen und Probebohrungen zu machen, was ihnen ja im letzten Jahr in nördlich von Kanada, also in dieser Beaufortsee, nicht so richtig gelungen ist. Und zwar sind da ja 2 Unfälle passiert. Jeweils sind die Bohrgestänge dann auch zerbrochen und es ist Öl zum Glück nicht allzu viel ausgetreten. Und jetzt muss dieses Bohrgestänge repariert werden und deswegen ist Shell jetzt natürlich auf weitere Bohrungen, Testbohrungen angewiesen. Und was haben sie gemacht? Sie sind mal kurz rübergefahren und bohren jetzt da, wo auch Gazprom bereits seine Bohrungen und seine Testbohrungen macht, weil man eben auch davon ausgeht, dass da auch die Tests und Prüfungen, was die Umweltverträglichkeit angeht, nicht ganz so nachgeforscht werden und sie da mehr Narrenfreiheit haben, als sie es hätten, wenn sie jetzt vor der kanadischen Küste weiter recherchieren würden.
Ich meine, es geht ja bei dem angepeilten oder von uns angestrebten Schutz der Arktis eben auch um den Erhalt eines einmaligen Lebensraumes, wo auch entsprechende Fauna, Flora vorkommt. Es gibt Menschen, die dort leben und die von dem Status quo leben, die Einheimischen. Welche Risiken bringen denn die geplanten Förderungen mit sich und was ist da bisher geschehen? Es gibt da ja auch durchaus Kritik an potenziellen Tätern, sage ich jetzt mal, Stichwort Total in Frankreich.
Ja, also ich möchte einmal nochmal darauf eingehen, dass ein ökologisches Desaster keine Frage der, also nicht eine Frage der Zeit im Grunde genommen ist, sondern es wird passieren. Also nicht ob es passiert, sondern wann es passiert. Und denn wenn man mal sich überlegt, also zum Beispiel hatten wir ja diesen sogenannten Blowout bei dieser Bohrinsel Deepwater Horizon im Jahre 2010 im Golf von Mexiko, wo also eine Tiefenbohrung erfolgt ist und dann das Gas explosionsartig aus dem Rohr geschossen ist und man konnte eben dieses Öl nicht wieder nicht einfangen, man konnte das Bohrloch nicht stopfen, also es war ein Riesendesaster. Das Problem ist ja, man muss sich das einfach mal vorstellen, die Arktis ist wirklich ein unwirklicher Raum. Also es herrschen dort eisige Temperaturen, starker Wellengang, orkanartige Stürme und außerdem sind da auch ganz lange Nachtperioden dabei. Das heißt also absolute Dunkelheit, man sieht nichts. Infrastruktur ist nicht vorhanden. Das nächste Dorf oder die nächste Kleinstadt ist ungefähr 1000 Kilometer entfernt. Das heißt, wenn irgendetwas passiert, hat man überhaupt keine Möglichkeit, Rettungsmaßnahmen durchzuführen. Es fehlt an allem. Und deswegen sind auch die Bedenken der Experten und Umweltschützer unheimlich groß. Und wie du schon angedeutet hast, also selbst der Ölkonzern Total hat sich zurückgezogen. Und zwar hat er gesagt, sie werden dort nicht nach Öl bohren. Die Risiken für eine Ölpest sind viel zu groß. Und natürlich ist das auch, sind das auch Kosten, die da verursacht werden. Und da ist auch Total einfach gar nicht in der Lage, diese Kosten nachher zu decken. Und ein Leck würde das Image des Unternehmens natürlich auch noch, also dem Unternehmen noch unheimlichen Schaden zufügen. Und ich finde das also wirklich ganz toll, dass die da mal den Menschenverstand haben sprechen lassen, anstatt die wirtschaftlichen Dinge.
Zu den Kosten, da hat ja die Internationale Energieagentur was ausgerechnet. Und zwar sagt die, dass bis 2035 die russischen Gasfirmen bis zu 700 Milliarden Dollar investieren wollen dort, um einfach den Ausstoß auf dem heutigen Niveau zu halten, also Öl und Gas. Wenn man sich die Zahl mal auf der Zunge zergehen lässt, 700 Milliarden, was man damit alles machen könnte.
Bis 2035,
also in den nächsten 20 Jahren. Das Geld könnte man mit Sicherheit sinnvoller in
erneuerbaren Energien,
regenerativen Energien investieren. Ja.
Ich meine, das Groteske ist ja, dass eben genau diejenigen, die eigentlich Verursacher dessen sind, dass die Eisdecken in der Arktis immer dünner werden, größere Flächen eisfrei sind über eine gewisse Zeit, dass eben die Verursacher jetzt die Nutznießer davon sein wollen. Dennoch, unabhängig jetzt von dem, was ich eben sagte, ist das Zeitfenster ja doch relativ gering bis zum Einsetzen des arktischen Winters, wo das zugänglich ist, oder?
Ja. Ja, genau. Man hatte zum Beispiel auch bei diesem Tanker Exxon Valdez, das ist ja jetzt auch schon 20 Jahre her, hatte man festgestellt, dass lediglich 9% des ausgelaufenen Öls überhaupt wieder geborgen werden konnten. Alles andere ist also bis heute im Meer und man sieht's auch manchmal, ich habe da neulich einen Bericht drüber gelesen, also es gibt immer noch diese kleinen Teerkügelchen, die überall im Meer rumschwimmen und also wenn man überlegt, es ist 20 Jahre her und was für eine riesengroße Schweinerei da passiert ist. Es starben 250.000 Vögel und 3.500 Seeotter, also das ist jetzt einfach mal so eine Zahl, die irgendwo aufgetaucht ist. Ich kann mir vorstellen, dass es durchaus viel, viel mehr sein wird.
Ja, sicher auch Schäden, die wir noch gar nicht so genau erforschen können. Wie weit sind denn Shell und Gazprom mit ihren Plänen?
Ja, also im Moment ist es ja so, dass Shell und Gazprom beide an der Arktis bohren und das also Testbohrungen durchführen. Und Shell wird da wahrscheinlich auch dann einfach noch eine Zeit lang mit Gazprom zusammen da diese Bohrtürme errichten.
Ja, aber Shell hat doch jetzt eigentlich in diesem Jahr doch auch sage ich jetzt mal im wahrsten Sinne des Wortes, Schiffbruch erlitten, oder?
Ja, natürlich. Das war aber kam vor Kanada. Und vor Kanada, da sind dieses Bohrgestänge, was repariert wird. Und Shell will ganz fest und sicher im nächsten Frühjahr wieder mit den reparierten Bohrtürmen dann auch wieder Testbohrungen durchführen.
Ja, ich hatte jetzt bereits erwähnt, dramatische Ereignisse. Also das kann man jetzt wohl wirklich sagen, ohne das jetzt ironisch oder boshaft gemeint zu haben. Haben sich da inzwischen zugetragen am 18. September. Alex, was ist da genau passiert?
Ja, also wer sich ein bisschen mit Greenpeace befasst hat, der weiß, dass wir ja auf verschiedenen Ebenen arbeiten. Wir haben zum Beispiel eine politische Vertretung in Berlin. Wir sind auch öfters in Europa unterwegs und treffen auch dort hochrangige Politiker. Aber wir sind eher bekannt durch unsere Aktionen, die zum Beispiel jetzt am 18. September oder eine davon am 18. September im russischen Hoheitsgebiet stattgefunden haben. Und zwar haben insgesamt 28 Greenpeace...
Ich dachte, es waren international
ja. Gewässer. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz... noch nicht festgelegt, wo es tatsächlich stattgefunden hat. Es haben sich aber 28 Aktivisten und zwei externe Fotografen auf den Weg gemacht, um eine Gasplattform, eine russische Gasplattform, mit einem Banner zu verschönern, sage ich mal, was die russischen Behörden dann sehr rabiat auch mit Waffengewalt unterbunden haben. Und unser Eisbrecher, die Arctic Sunrise, die liegt auch seit dem 19. An der Kette, beziehungsweise wurde dann über verschiedene Tage, über mehrere Tage hin nach Murmansk transportiert. Und die Aktivisten sitzen seitdem in Untersuchungshaft und warten praktisch auf ihre Gerichtsverhandlung.
Sind es jetzt inzwischen alle 30, also 28 Aktivisten, zwei Journalisten, da gab es ja unterschiedliche Termine. Einzelne wurden festgesetzt, die anderen waren ganz normal eingesperrt. Dann bei manchen schlief ein Antrag auf Freilassung oder wie ist das?
Ja, jetzt? Also alle Anträge auf Freilassung bzw. Freilassung auf Kaution wurden abgelehnt.
Was wirft denn die russische Justiz den Arctic 30 vor?
Die russische Justiz wirft den Aktivisten vor, sie hätten eine illegale oder eine bandenmäßige Piraterie geplant. Und selbst der Präsident Putin hat gesagt, das ist eigentlich ein Hirngespinst, was eigentlich auch schon über Bilder dokumentiert ist, dass es also keine Piraterie war, sondern es war eine Protestaktion im Namen der Arktis. Die Arktis hat ja wie viele andere Regionen leider keine Lobby. Und Greenpeace hat sich, wie du auch schon gesagt hast, zum Ziel gesetzt, die nächsten Jahre zum Thema Arktis zu arbeiten. Also die Mitstreiter sitzen in Haft. Natürlich wussten.
Was hat Greenpeace denn bisher unternommen, um diese Leute, diese Arctic 30, so wie das in unserem Sprachgebrauch jetzt lautet, diese Arctic 30 frei zu bekommen? Und gibt es da Vorstöße auf politischer, juristischer Ebene?
Also alle Greenpeacer, die haben natürlich eine Rechtsvertretung, werden über einen Anwalt vertreten, der Chef von Greenpeace vom International, Kuminadu, hat auch angeboten, dass er selbst nach Russland reist, im Austausch gegen die Aktivisten und dort so lange bleibt, bis eben alle Anklagen oder Vorwürfe geklärt wurden. Die Aktivisten wussten natürlich schon vorher, wenn man sich in Russland auf ein dünnes Eis praktisch begibt, dass man dort mit anderen Reaktionen rechnen muss, wie vielleicht in Deutschland. Aber dass die Verhältnismäßigkeit dermaßen aus dem Ruder läuft, das war allen unklar. Zumal Greenpeace vor einem Jahr ungefähr eine ähnliche Aktion hatte, auch an einer Gasplattform, einer russischen, und die Russen sich darüber eigentlich gar nicht gekümmert haben. Also es geht praktisch hier darum, ein Exempel zu statuieren, und mittlerweile haben ja auch Berühmtheiten oder auch Politiker Partei ergriffen. Die Frau Merkel hat vor ein paar Tagen mit Putin telefoniert und hat auch darum da gebeten, sich doch möglichst einzusetzen für die schnelle Freilassung. Es haben mittlerweile 11 Friedensnobelpreisträger, wie zum Beispiel Desmond Tutu, die haben sich an der Petition beteiligt, wie insgesamt ca. 1,5 Millionen Unterstützer, die mittlerweile auch zum Teil hier in Deutschland dem russischen Botschafter, dem Herrn Grinin, geschrieben haben, mit der Bitte doch möglichst mit Augenmaß und Verhältnismäßigkeit diese Sache doch anzugehen.
Ich meine, immerhin drohen denen im Ernstfall 15 Jahre russisches Gefängnis.
Ja, das ist die Höchststrafe, die wohl für Piraterie feststeht. So weit wird es wahrscheinlich nicht kommen, aber selbst einige Monate sind schon sehr dramatisch.
Also wenn man jetzt schon hört und liest, was in den jetzt in der Untersuchungshaft in diesen Zellen passiert, das ist ja dann schon eigentlich wenig erfreulich. Wurde das denn auf Antrag von Gazprom diese Aktion der Polizei durchgeführt oder ist das jetzt rein spekulativ?
Also Gazprom hat mit Sicherheit Hilfe angefordert. Wie das nun dort im Einzelnen zwischen Gazprom und den russischen Behörden verhackstückt wurde, wissen wir wahrscheinlich nicht oder weiß ich zumindest nicht.
Gibt es auf juristischer Ebene? Ich meine, das Schiff, die Arctic Sunrise, läuft ja unter Flagge der Niederlande.
Genau. Und die niederländische Regierung will auch intervenieren. Die werden wahrscheinlich in den nächsten Tagen beim Internationalen Seegerichtshof, der ist ja in Hamburg, Einspruch erheben. Ein anderer Vorwurf ist ja zum Beispiel auch, dass man Drogen gefunden hätte auf dem Schiff. Drogen, das ist sehr, sehr...
Holland und Drogen.
Ja, ist jetzt sehr weit gegriffen, der Begriff. Wobei man sagen muss, dass das Schiff das von Finnland ausgelaufen ist, praktisch mit oder vorher...
Morphium.
Vorher auch nochmal kontrolliert wurde auf Drogenbesitz, beziehungsweise ob irgendwelche Drogen auf dem Schiff versteckt sind. Ja, Morphium hast du gerade gesagt, das hat man gefunden. Ist natürlich eine Droge, aber das ist Vorschrift auf jedem Schiff, beziehungsweise jedes Schiff, das unter niederländischer Flagge läuft, dass dort in der Krankenstation Morphium und vielleicht noch andere, wenn man es Drogen nennen möchte, vorhanden sind. Aber
als Arzneimittel.
Als Arzneimittel und nicht zum Konsum vielleicht während der
die Reise Seefahrt. Schön zu rauchen.
Ja. Ja, genau. Also das Außenministerium in Moskau hat ja auch schon den niederländischen Botschafter einbestellt. Ne? Und vielleicht konnte der ja zwischenzeitlich schon mal ein bisschen Klarheit schaffen.
Mhm. Ja, da gab es mittlerweile auch verschiedene Zwischenfälle, dass ein russischer Diplomat in Holland festgehalten wurde aus, ich nenne es jetzt mal fadenscheinigen Gründen, und wenige Tage später wurde ein niederländischer Diplomat in Russland zusammengeschlagen. Also man geht davon aus, dass das auch das Verhältnis zwischen Russland und den Niederlanden sehr stark beeinflusst hat zum Negativen.
Naja, also was diese Dinge anbelangt, ist natürlich hier Spekulation Tür und Tor geöffnet. Mhm. Ingrid hat es vorher schon mal kurz angedeutet. Also die Kampagne, die wir haben, die ja auch länger angelegt ist, geht ja um den Schutz der Arktis. Wir hoffen jetzt natürlich wirklich inständig, dass die Problematik mit den Arctic 30 möglichst zu einem guten und vor allem schnellen Ende kommt. Aber jetzt drüber hinaus, wie sehen denn die Pläne von Greenpeace aus, Greenpeace International, die Arktis zu schützen? Was soll denn da passieren? Analog der Antarktis ein Schutzgebiet werden oder beschränkte wirtschaftliche Nutzung?
Ja, genau. Das ist natürlich das, wo Greenpeace auch schon vor Jahren darauf hingewiesen hat, als man absehen konnte, dass das Eis an der Arktis wohl schmelzen wird, hat man schon gesagt, auf alle Fälle brauchen wir wieder ein Naturreservat, wie es auch an der Antarktis vorhanden ist. Denn es geht ja auch darum, also die Tiere zu schützen, die an der Antarktis leben und die jetzt auch an der Arktis sind und die teilweise eben nirgendwo anders vorkommen, so zum Beispiel die Seeadler oder ganz, ganz viele Vogelarten, die eben nur an der Arktis heimisch sind und die man natürlich auf alle Fälle schützen muss, natürlich auch die indigenen Völker, die dort leben.
Die Antarktis ist ja bis 2041 unter Schutz gestellt und mittlerweile gibt es ja auch schon die ersten Anrainerstaaten, die mit den Hufen scharren und dort auch die Wertstoffe, die Reserven,
die Rohstoffe
dann spätestens ab 2041 bergen wollen. Also es wird mit Sicherheit ein schweres Unterfangen, die Arktis unter Schutz zu stellen. Das geht eigentlich nur, wenn die Anrainerstaaten auch mitmachen und sagen, Leute, ihr habt recht, uns entgehen hier vielleicht einige Milliarden an Umsatz, aber wir setzen ein Ökosystem aufs Spiel, was letztendlich die ganze Weltgemeinschaft betrifft. Das beste Beispiel hat man in Fukushima gesehen. Auch die sind dort wieder in den Schlagzeilen, weil eben verseuchtes Wasser doch im Pazifik sich ausbreitet. China ist...
Da werden wir nachher noch ein bisschen mehr drüber reden.
Aber auch die Amis und Mexiko fürchten um ihre Westküsten. Also man kann mittlerweile schon sagen, dass solche Katastrophen global eine wahnsinnige Auswirkung haben werden, und genauso wäre es an der Arktis auch.
Ja, darf ich, also jetzt, was mich gerade bewegt, also wenn man jetzt den Internationalen Seegerichtshof in Hamburg anruft und der wirklich feststellt, diese 200-Seemeilen-Zone gilt, dann könnte doch eigentlich die hohe Arktis, also direkt der Nordpol, wäre ja dann ein Gebiet, was zu schützen wäre, wo eigentlich keiner Zugriff drauf hätte.
Vielleicht kommen wir da mal gleich zu dem grundsätzlichen Problem, das dahinter steckt. Was werden denn erforderlich, da so schützenswerte Regionen wie die Arktis nicht ausgebeutet werden sollen? Ich meine, es geht ja da letztendlich auch um Energie, um unseren Lebensstil. Alex, was muss da passieren, dass diese Regionen unter dem Gesichtspunkt nicht so attraktiv sind?
Naja, sagen wir mal, sie werden ja immer attraktiver, dadurch, dass das Eis weniger wird und die Region zugänglicher wird, steigt eher das Interesse und die Attraktivität, als dass sie nachlässt. Wir müssen uns als Weltgemeinschaft eigentlich auf eine Sache einigen. Wir müssen den CO2-Ausstoß reduzieren. Und darum geht's letztendlich, wenn man Öl verbrennt, natürlich auch Gas, dann produziert man CO2, und wir haben hier nur noch gewisse Mengen. Gibt's ja viele Studien, die ausgerechnet haben, wie viel wir noch die nächsten 15 Jahre ausstoßen sollten oder dürfen, um diese 2 Grad Erwärmung nicht zu überschreiten. Also im Grunde müssen wir uns darauf einigen, dass wir sagen, wir haben das Problem erkannt. Der Klimawandel ist das größte Problem der Menschheit. Wenn wir das nicht jetzt sofort angehen, dann werden wir unseren nächsten Generationen eine wahnsinnige Problematik hinterlassen.
Das heißt eben im Klartext, weg von Öl und Gas. Also so weit als möglich. Ich meine, Öl ist ja mehr als jetzt nur Benzin verbrannt. Das ist ja in vielen anderen Produkten, sei es im Kunststoff, sei es in vielen Produkten, die man im ersten Moment gar nicht mit Öl in Verbindung bringt. Also weg von Öl und Gas hin zu letztendlich erneuerbaren Energien, damit man das Öl und Gas nicht einfach nur verbrennen muss, oder?
Genau. Und es gibt ja auch schon seit Jahren Studien, die Greenpeace in Auftrag gegeben hat, die auch besagen, vom Öl kommen wir relativ kurzfristig weg, aber vom Gas auch nicht. Wir müssen das Gas allerdings dann so verbrennen, dass es möglichst effizient passiert. Und wenn man jetzt von der Wärmeversorgung spricht, bietet sich an, mehr auf Basis Blockheizkraftwerken zum Beispiel oder aufzuziehen, sozusagen, dass nicht nur Wärme produziert wird, sondern auch Strom und die Effizienz, also die Nutzung der Primärenergie, einfach besser genutzt wird.
Ja, und die Regionalversorgung, ne? Also weg von den Großkonzernen und hin zu kleinen Genossenschaften.
Also das Stichwort erneuerbaren Energien ist ein Hinweis darauf, dass wir auch mal unter dem Hinblick Energieeinsparung, Effizienz und so weiter eine Sendung machen können, wie wir ja schon öfter mal über das Thema gesprochen haben.
Ja, das EEG muss mit Sicherheit reformiert werden, das haben eigentlich alle Parteien erkannt. Die einzige Partei, die es ganz abschaffen wollte, die ist nicht mehr im Bundestag vertreten. Wir müssen aber auch unbedingt solche Sachen angehen, wie zum Beispiel den Ausbau von Nord- und Südstromtrassen, der ja im Moment auch in großem Stil geplant ist, aber völlig hirnrissig ist, wenn man tatsächlich mehr auf die regionale Stromerzeugung abzielt. Es ist bekannt, dass Offshore-Windparks wesentlich teurer sind, ungefähr doppelt so teuer wie Onshore-Windparks. Es müssen Stromtrassen gebaut werden, die im Moment natürlich nicht vorhanden sind, was also Milliarden verschluckt. Und es gibt viel einfachere Lösungen dazu und Möglichkeiten, den Strom regional zu produzieren.
Zu erzeugen.
Mhm. Ja.
Okay, schönen Dank bis hierher. Ich hatte es ja schon am Anfang der Sendung angedeutet, dass wir heute auch über Fukushima sprechen werden. Der Alex wollte vorher noch kurz eine Anmerkung nachtragen zu vorher.
Ja, das Thema Arktis ist ja so komplex. Also man findet dazu jede Menge Informationen, zum Beispiel auf der Greenpeace Deutschland-Seite, aber auch wir als Frankfurter Gruppe haben sehr viel dazu bei Facebook gepostet oder auf unserer Webseite greenpeace-frankfurt.de. Greenpeace Frankfurt, da findet man uns auf der Webseite. Wir haben auch seit Wochen schon eine 24-Stunden-Mahnwache, die geht also Tag und Nacht vor der russischen Botschaft in Berlin. Letzten Samstag waren wir in Frankfurt mit einer kleinen Mahnwache unterwegs und werden am nächsten Samstag ab 11 Uhr auch wieder auf der Zeil, wahrscheinlich Konstablerwache oder an der Hauptwache sein. Also wer uns dort sehen möchte, der kann uns dort jederzeit am Samstag finden.
Ja, und wir würden uns sehr über eure Unterschriften freuen.
Genau.
Okay. Fukushima ist, ich habe manchmal den Eindruck, wir hecheln hinter der Aktualität her heute. Die neueste Nachricht, dass in Fukushima wieder Wasser aus den Schutzbehältnissen ausgelaufen ist aufgrund von, Achtung, starken Regenfällen. So was soll es geben, dass es mal heftig regnet. Das ist nur eine weitere Panne im Verlauf dessen, was in den letzten zweieinhalb Monaten alles passiert ist. Da wurden zum Beispiel im August sind 300 Tonnen radioaktives Wasser, das zur Kühlung der geschmolzenen Brennstäbe verwendet wird und dann in Tanks aufgefangen wird, sind ausgelaufen aus der Atomruine. Das Grundwasser wird dadurch massiv radioaktiv belastet und es wird befürchtet, dass das nahegelegene Meer, der Pazifik, eben auch verseucht wird, weil das Wasser zum Teil am Anfang nach dem Unfall vor zweieinhalb Jahren bewusst, jetzt zum Teil eben auch unbewusst, eben ungewollt, besser gesagt, in Pazifik läuft. Dazu gibt es inzwischen natürlich auch massive andere Probleme in der Form, dass eben die Chinesen nervös werden, weil sie eben sagen, der Pazifik gehört nicht Japan, sondern er gehört der internationalen Gemeinschaft. Und es ist eben wichtig für den Schutz der Umwelt und der Umwelt im Pazifik, dass eben wichtig für die Sicherheit und Fortpflanzung der Menschheit. Zum Beispiel wurden im Juli 2012 an Seeleben in Alaska unerklärliche Zeichen von einer Immunschwäche festgestellt oder sind da aufgetaucht. Forscher glauben zumindest, dass es mit der Verseuchung des Pazifik zusammenhängen könnte durch Fukushima. Sind zwar nur Vermutungen, Beweise gibt es keine, aber zumindest besteht anscheinend die Möglichkeit. Ja, eben die Chinesen fordern eben Japan jetzt dringend auf, ein besseres Krisenmanagement zu betreiben und behalten sich eben eventuell rechtliche Schritte vor, was bedeuten könnte, dass es auf Schadenersatz rausläuft. Und das wäre natürlich neben den Kosten, die bisher schon bereits für die japanische Politik, sprich die japanischen Steuerzahler entstanden ist, wahrscheinlich immens hoch, diese finanziellen Folgen. Die Intervention der Chinesen beweist eben auch, dass die Fukushima-Angelegenheit inzwischen eben auch für ein großes Problem in ganz Asien wird, weil eben der Pazifik, wie gesagt, unter Umständen weitflächig verseucht wird. Das Ganze ist aus einem Artikel in der China Daily von einem chinesischen Forscher, der da Alarm geschlagen hat über die Lage in Fukushima. Und wenn man weiß, dass das Verhältnis zwischen Japan und China ja auch nicht gänzlich unbelastet ist oder unproblematisch, kann man sich vorstellen, dass auch solche Intervention durchaus einen politischen Hintergrund hat und nicht ganz bedeutungslos ist und wo man einfach dann wieder zur Tagesordnung übergehen kann. Das ganz große Problem in Fukushima ist schlicht und ergreifend das Thema Wasser. Es gibt einmal Grundwasser, das in die Ruine eintritt und dann ja sich mit dem Kühlwasser vermischt, dann zum Teil unkontrolliert austritt, das, was ich vorher angedeutet hatte. Es gab dann auch einen Vorfall, dass ein Behälter, die Tanks sind zum Teil leck, wo das Wasser ausläuft, dass ein Behälter, in dem die gelagert sind, übergelaufen ist, weil sinnigerweise dieser Behälter am Hang stand und die Wasserstandsanzeige an der Bergseite angebracht war, anstatt an der Talseite. Wurde also nicht bemerkt, dass der unten vollschwappt und überläuft, weil oben das Messgerät natürlich noch nicht angezeigt hat, dass ein bestimmter Höchststand oder ein bestimmter Stand erreicht wurde. Also das wirkt ja schon ein Stück weit skurril. Das Problem mit dem Grundwasser wollen die Japaner bzw. TEPCO, das ist die Betreiberfirma, wollen das jetzt damit lösen, dass sie einen unterirdischen Eisring, eine sogenannte Bodenvereisung durchführen wollen. Dabei werden Kühlrohre im Boden eingeführt, eine Kühlflüssigkeit, das ist in der Hauptsache Salzwasser, das auf minus 35 Grad gekühlt wurde. Das soll in der Nähe der Rohre, die den Boden kühlen und damit das Grundwasser im Boden gefrieren lassen. Der Eisring soll den Ein- und Austritt von Grundwasser verhindern. Das Verfahren stammt aus dem Bergbau, ist dort bekannt, wird auch in vielen anderen Bereichen schon angewandt und durchgeführt. So wurde zum Beispiel der schiefe Turm von Pisa damit stabilisiert. Also wenn man Fachleute hört, scheint es damit keine Probleme zu geben. Das Problem werden wohl in erster Linie die immensen Kosten sein, die in Millionenhöhen gehen werden. Die japanische Regierung hat jetzt 37 Milliarden Yen, das sind rund 360 Millionen Euro, in einem Fonds zur Verfügung gestellt, der unter anderem für dieses Vorhaben, also sprich für die Bodenvereisung, genutzt werden soll. Was die ganzen Fachleute, Experten jetzt, wovor sie eben ein bisschen warnen, ist, dass es ein Projekt in der Größenordnung, in der Form bisher noch nicht gegeben hat. Also man sollte dann doch nicht zu optimistisch sein, dass das alles so problemlos über die Bühne geht. Ich hatte ja Alex, du wolltest dann
ja,
kurz.
Ja, ich denke, wir sollten auch langsam mal begreifen, dass es hier nicht ums Geld geht. Ob das eine Milliarde oder 1000 Milliarden kostet, ist eigentlich völlig egal. Und wenn die Chinesen jetzt einen Schadensersatz fordern wollen, ist eigentlich völlig unwichtig. Wir müssen einfach verstehen, dass wir die Meere nicht mit unserem ganzen Müll zuschütten können. Egal, ob das jetzt aus dem Unfall passiert ist oder aus dem täglichen Ablauf, wie es zum Beispiel mit Pestiziden aus der Landwirtschaft passiert, wo die Abfälle im Wasser sich irgendwann mal verdünnen. Aber wir müssen einfach davon wegkommen zu sagen, wir können alles mit Geld irgendwie wieder gerade bügeln, wenn wir doch
die Natur ist nicht käuflich, im Gegensatz zu meinen.
Und es gibt Milliarden von Menschen, die leben vom Wasser, von dem, was das Meer an Lebensmitteln produziert, was allerdings auch schon wieder ein Problem für sich ist. Nur müssen wir halt aufpassen mit dem, was wir eben ins Meer reinkippen, dass uns das irgendwann wieder auf die Füße fällt. Und genau das beste Beispiel ist gerade Fukushima, was die ganze Atomausstiegsdiskussion eigentlich wieder entfachen sollte. Es braucht nur ein Unfall passieren. Wenn es nur alle 20, 30, 40 Jahre ist, ist das schon einer zu viel. Wir haben jetzt den zweiten großen GAU hinter uns und wir haben immer noch wir haben festgestellt, dass wir das einfach nicht beherrschen können.
Also mir drängt sich da der Eindruck auf, aber vielleicht ist das auch eine Frage der Informationspolitik beziehungsweise Zugänglichkeit zu Informationen. Fukushima scheint mir in den Auswirkungen verheerender wie Tschernobyl, aber vielleicht liegt es wirklich eben daran, dass man dort von dort weniger erfahren hat oder weniger erfährt. Es scheint wohl leichter, wenn überhaupt leicht leichter Informationen zu bekommen über Fukushima.
Naja, von den Fastunfällen hört man ja nichts. Oder wie viel Kühlwasser mal eben kurz austritt, von denen wir auch überhaupt nichts mitbekommen.
Ja, aber im Moment häuft sich's, nach dem, was ihr jetzt so recherchiert hat, häuft sich seit Ende August, Ende September, Anfang Oktober, da ging es Schlag auf Schlag. Also faktisch jeden Tag irgendetwas. Und das Hauptproblem ist eben wirklich das Thema Wasser. Der Dale Klein, das ist der Ex-Chef der US-Atomaufsichtsbehörde NRC, der wohl, nach dem, was ich jetzt recherchiert hatte, wohl auch als unabhängiger Gutachter für TEPCO tätig sein soll, hat es ziemlich eindeutig gesagt, dass das Problem mit dem Wasser noch mindestens ein Jahrzehnt bestehen bleiben wird und, Zitat, Sie, also TEPCO, wissen nicht, was Sie tun. Sie haben keinen Plan. Jetzt werden auch Stimmen laut mal externe, also Wissenschaftler, Fachleute von außerhalb Japans anzufordern und Der japanische Premierminister Shinzo Abe hat es vor kurzem auf einem Wissenschaftsforum in Kyoto zum ersten Mal erwähnt, dass sie eben ausländische Hilfe in Anspruch nehmen wollen. Und das ist schon ein immenser Schritt für die Japaner, für die eben so fremde Hilfe anzufordern. Für ein Land wie eine Hightech-Nation wie Japan hat es schon ein bisschen was von einem Gesichtsverlust. Also so empfinden die das zumindest.
Ja, aber wir haben nur diese eine Welt, daran muss man mal denken.
Genau.
Also diese eine Erde.
Anfang Oktober lief nochmal radioaktives Wasser ins Meer. Also da waren Tanke übergelaufen, das war das, was ich vorher angedeutet hatte. Das waren nur in Anführungszeichen 430 Liter. Das kommt einem ziemlich wenig vor. Aber wenn man das jetzt mal überlegt, im Umfeld des Tankes im Wasser wurden 580.000 Becquerel pro Liter an Beta-Strahlen festgestellt. Strontium 90 ist es. Der Grenzwert liegt bei 30 Becquerel. Das muss man sich mal vorstellen. Insgesamt lagern rund um Fukushima, um diese Atomruinen, 300.000 Liter radioaktiv verseuchtes Wasser. Die japanische Atombehörde geht sogar von, Achtung, 37 Millionen Becquerel pro Liter aus. Nochmal, der Grenzwert, der erlaubte Grenzwert liegt bei 30 Becquerel. Ich möchte das jetzt nicht auf die Schnelle umrechnen, das wievielfache diese 370 Millionen sind. Dann gab es ein Problem mit dem Filtersystem. Dieses Filtersystem soll eben das Strontium herausfiltern, unter anderem eben diese Radionuklide. Und diese Panne erfolgte bereits im Juni. Und jetzt während dem Testlauf, nachdem die Panne behoben sein sollte, im Testlauf gab es erneut Probleme. Sogar die japanische Atomaufsichtsbehörde, die NISA, kritisiert inzwischen den Betreiber TEPCO und sagt, die Fähigkeit, die Lage vor Ort zu handhaben, habe sich deutlich verschlechtert. Also eine ganz offensichtliche Kritik an TEPCO. Es gibt Ausschreibungen, also das muss man sich auch mal vor Augen halten, es gibt ja die These, dass die Verquickung zwischen Atomindustrie und Politik in Japan immens hoch ist. Und wenn dann schon öffentliche Behörden zur Kritik übergehen, kann man sich in etwa ausmalen, dass das, was wir erfahren, vielleicht nur die Spitze des Eisbergs ist. Es gibt Ausschreibungen für Vorschläge, wie das Problem, also internationale Ausschreibungen, wie das Problem mit dem hochradioaktiven Wassermassen gelöst werden kann. Und die IAEA, das ist die internationale Atombehörde in Wien, die plant eine Messungsmission im Gebiet rund um Fukushima. Das waren jetzt so die aktuellen Dinge. Jetzt hat die Ingrid noch ganz kurz was für Samstag. Ich sage noch ganz schnell unseren nächsten Schnupperabend am ersten Montag im Monat, am 4. November, Baumweg 10, 18 Uhr, wenn ihr euch mal über unsere Arbeit schlau machen wollt und unsere Pläne am ersten und dritten Montag eines Monats auch im Baumweg 10, Hinterhoftreppe raus, Beginn 19 Uhr. Ingrid, du noch ganz kurz?
Ja, nur noch kurz, also wie könnt ihr den Arktis 30 helfen? Wir haben auf www.greenpeace.de/Arktis30 Informationen zusammengestellt und da findet ihr auch ein Schreiben, was direkt nach Moskau dann geht, was ihr unterschreiben könnt.
Gut, und ich habe noch vielen Dank zu sagen fürs Zuhören und für die Leute im Studio, die Ingrid. Tschüss Ingrid.
Tschüss
Alex.
Tschüss.
Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.